Giraffentränke. Mein Name ist David Scherler. Am letzten Donnerstag Auffahrt, am nächsten Sonntag Pfingsten. Es ist eine merkwürdige Zwischenzeit. Ich lese aus der Apostelgeschichte im 1. Kapitel ab dem 10. Vers. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Stell dir vor, du opferst dich für alle, geh Gipfeli zu holen. Du sitzt auf dem Velo, geniessest den Fahrtwind in deinen Haaren, bist ein bisschen stolz, dass du dich hast aufraffen können. Und dann beim Eingang der Bäckerei begrüßt dich das Schild: Heute Betriebsausflug. Ja, schön für euch. Aber was sitzen? Etwa so stelle ich mir die Zeit zwischen der Auffahrt und Pfingsten vor. Jesus ist gegangen, der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen, so als ob im Himmel ein Schild würde hängen, heute geschlossen. Betriebsferien. Was jetzt? Fragen sich die Jünger, wo sie in den Himmel aufstarren. Dort, wo die Füße von Jesus in den Wolken verschwunden sind. Sendepause. Nur noch Himmel und Wolken wie ein Bildschirmschoner. Kurz bevor Jesus ist gegangen, haben die Jünger gefragt, ob er jetzt die Königsherrschaft wird wiederherstellen. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt. Jetzt ist doch die logische Folge: Jesus kommt jetzt ins Reich ganz sichtbar, weltweiter Frieden, keine Krankheiten mehr, keine machtgeile Diktatoren, eine heile Welt. Die Antwort von Jesus ist: Es ist nicht euer Business zu wissen, wenn das ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dann ist er gegangen. Gott hat ihn sogar zwei Boote geschickt, zwei Männer mit weissen Kleidern, ich denke, es sind Engel gewesen. Was steht ihr da und starrt in den Himmel? Jesus wird so kommen, wie ihr ihn habt weggehen gesehen. Herrenstarren bringt nichts. Die Engel haben keine lange Trostrede gehalten, sie haben nicht noch einmal erklärt, warum das Jesus gegangen ist. Sie haben ihnen nicht gesagt, keine Angst, in 10 Tagen ist ja Pfingsten. Sie haben einfach ihren Blick ins Leere gestoppt. Und dann sind auch sie weg. Sie haben ihre Unsicherheit nicht aufgelöst. Es gibt doch auch heute im Leben solche Zeiten, wo man sich wie in einem Wartesaal fühlt, wo man nicht weiss, wie das es weitergeht. Also Zwischenzeiten zwischen Abschied und Neubeginn, zwischen Diagnosen und Klarheit, zwischen Entscheidung und Ergebnis, zwischen dem, was gesehen ist, und dem, was noch nicht ist. Und man hätte gern ein Zeichen von Gott, eine glückliche Fügung, eine offene Türe, aber Stille. Keine Antwort, nur offene Fragen, die an einem knacken, wie ein Hund an einem alten, ausbleichten Knochen. Und was macht man in so einer Wartesaalzeit? Was macht man, wenn man nicht mehr weiss, wie es weitergeht? Interessant ist, herzuschauen, was die Jünger in dieser Wartesaalzeit gerade nicht tun. Sie tun vieles nicht, was eigentlich sehr naheliegend wäre. Sie sagen sich nicht, wir haben mit dem Herodes noch eine Rechnung offen, wir machen eine Revolution und gehen und tun die Leute aufwiegeln, machen einen Aufstand gegen den Herodes. Sie fangen keinen Streit miteinander an, tun sich nicht Schuld zuweisen, wie sie das früher auch schon gemacht haben. Ein Petrus wegen ihrer Verleugnung, ein Thomas wegen der Zweifel, ein Johannes, weil er Lieblingsjünger sei. Sie gehen auch nicht auf den Tempelberg und tun eine neue Religion ausrufen. Sie akzeptieren, dass es jetzt nicht an ihnen ist, zu handeln. Sie tun nicht so, als ob alles klar wäre. Sie halten aus, sie akzeptieren, es ist eine Wartesaalzeit und das ist sehr stark. In solchen Zeiten gibt es etwas, wo man sehr aktiv sein kann, wo man nichts falsch machen kann. Und das ist das Gebet. Im Gebet darf alles sein. Klage, Zweifel, Wut, Angst, Ungeduld. Man darf Gott auch halbfertige Ideen und Sehnsucht und Wünsche herlegen. Wäre es nicht gut, Gott, wenn ich würde, oder sollte ich jetzt nicht das und das? Und in diesem Beten gibt es eine ganz wertvolle Hilfe, und das sind Psalmen. Wenn man seine Worte in andere Worte hineinlegen kann, wenn man so richtig klagen kann in die Teufel hinein. Oder wenn man mit fremden Worten hoffen kann, wenn die eigene Hoffnung gerade sehr dünn ist. Oder wenn es einem Mühe macht, Gott in dieser Zeit hinein zu loben. Und in diesen Psalmen gibt es Psalmen, die rausstechen. Zum Beispiel der Psalm 130. Ganz kurz, schlicht. Buße, warten. Hoffnung. Oder der Psalm 23, der Hirtenpsalm. Eine Stärkung im Vertrauen. Und dann gibt es eben noch ganz einen besonderen Psalm. Der Psalm 136. Das grosse Gotteslob. Ich lese den Anfang von diesem Psalm. Preist den Herrn, denn er ist gut. Ewig währt seine Gnade. Preist den Gott der Götter. Ewig währt seine Gnade. Preist den Herrn der Herren. Ewig währt seine Gnade. Der allein große Wunder tut. Ewig währt seine Gnade. Der den Himmel in Weisheit gemacht hat. Ewig währt seine Gnade, der die Erde über den Wassern gefestigt hat. Ewig währt seine Gnade, der große Lichter gemacht hat. Ewig währt seine Gnade. Und so weiter. Der Psalm 136 spannt den grossen Bogen. Er fängt bei der Schöpfung an. Er tut erinnern, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat, wie er aus der Sklaverei gerettet hat, einen Weg gebildet hat durch die Wüste, bewahrt hat gegen Finden, wie Gott im ganz Grossen gewirkt hat. Aber der Psalm redet auch vom ganz Kleinen, vom Brot auf dem Tisch, von ganz alltäglichen Bedürfnissen. Und nach jeder Zeile kommt der gleiche Satz. Ewig währt seine Gnade. 26 Mal der gleiche Satz. Richtig penetrant. repetitiv, langweilig. Aber genau in dem liegt die Kraft von dem Psalm. Es ist eine Schule vom Herz. Die Wiederholung tut das Herz formen und verwandeln. 26 Mal Gnade, bis die Gnade tiefer sinkt als die eigene Angst, als die Unruhe und die offenen Fragen. 26 Mal Gnade, bis das Herz anfängt zu vertrauen. Der Psalm 136 lobt Gott nicht, weil alles so geschmeidig gelaufen ist, weil alles immer schön gewesen ist. Im Gegenteil. Der Psalm sagt, auch dort, wo wir den Weg nicht gesehen haben, Gott war da gewesen. Auch dort, wo wir sie bedroht wurden, Gott war treu gewesen. Auch dort, wo für uns nur eine Wüste war, Gott hat uns versorgt. Aber sie haben es eben erlebt, dass sie nicht weiter gesehen haben, dass sie sich bedroht gefühlt haben, dass sie leer um sich gespürt haben, wie eine Wüste. Und immer deutlicher steigt in einem das Vertrauen auf, wie Gottes Gnade dann mit uns gesehen ist. Schon immer. Warum sollte das heute und morgen anders sein? Ewig währt seine Gnade. Dass der Refrain 26 Mal vorkommt, das hat noch eine spezielle Bedeutung. Im Hebräischen sind Buchstaben auch Zahlen. Und der Gottesname Jahwe, wo in der Zürcher Bibel mit den Grossbuchstaben Herr übersetzt ist, der Gottesname hat der Zahlenwert 26. 26 Mal kommt das Wort Gnade in diesem Psalm vor. Und so sagt uns der Psalm eben auch, Gott selber, es ist seine Identität, dass er unsere Gnade ist. Das Wort Gnade soll man nicht so verstehen, dass sich Gott von weit oben grosszügig zu uns oben runterlässt und ein mildes Lächeln auf den Lippen hat. Sondern Gnade ist ganz ein tiefes Wort. Es bedeutet eine treue Güte, Verbarmen, eine verlässliche, väterliche Liebe, Zuwendung, Heilig und Rettung. Gnade bedeutet in diesem Psalm, Gott kümmert sich ums ganz Grosse, um die Schöpfung, um die Geschichte, um Rettung, um die Zukunft, aber auch ums Kleine, um dich, das, was du brauchst, um Brot auf dem Tisch, Kraft für den Tag, ein Herz, das weicher wird. So gehen die Jünger, wo wir alle mit Namen gehört haben und mit ihnen viele andere, durch die Zeit zwischen der Auffahrt und Pfingsten. Mit Warten und mit Beten. Und sie gehen durch eine Herzensschule. Die Wartezeit ist nicht leer, sie ist nicht für nichts. Und wenn es sich so anfühlt, es ist nicht unnütz. Es ist Raum, wo Gott sie vorbereitet. Für das, was kommt. Gott hat keine Betriebsferien. Auch wenn sich das für uns manchmal so anfühlt. Gott ist treu. Jesus Christus ist mit dir. Ewig währt seine Gnade. Amen.